Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar Freedom24. Viele Investoren bauen sich immer wieder größere Cashbestände auf und haben dann vor, das Geld in den nächsten Wochen oder Monaten zu investieren. Bis jedoch der passende Zeitpunkt gekommen ist, liegt bei vielen das Geld unverzinst auf dem Girokonto herum und bringt genau eins, nämlich nichts. Wäre es da nicht schön, wenn dein Geld in dieser Zeit für dich arbeitet und Erträge erwirtschaftet? Genau da kommt unser Werbepartner Freedom24 ins Spiel. Denn dort erhältst du sehr attraktive Zinssätze auf dein Kapital im Tagesgeldkonto. In Euro erhältst du aktuell bis zu 3,88% Zinsen und wenn du dein Geld in US-Dollar anlegst, sogar bis zu 5,31%. Deine Vorteile liegen auf der Hand. Die Verzinsung erfolgt bereits ab dem Mindestanlagebetrag von 150 Euro bzw. US-Dollar. Die Auszahlung ist jederzeit möglich, es erfolgt eine tägliche Zinsgutschrift und das Beste, es gibt keinen Maximalanlagebetrag. Willst du direkt loslegen? Dann gehe auf investor-stories.de/freedom24 oder klick auf den Link in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß noch bei der weiteren Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast. Und heute machen wir mal wieder einfach eine Talkrunde. Und zwar habe ich den Matthias Reuß dabei. Ihr kennt ihn aus dem letzten Podcast. Herzlich willkommen zurück.
Jo, danke für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass wir wieder sprechen können, denn ich fand das erste Interview wirklich sehr, sehr cool. Du bist ja als Value Speculator angetreten sozusagen, oder so habe ich den Podcast zumindest gebrandet. Wer das noch nicht gehört hat, unbedingt die Folge reinschauen, verlinke ich gerne auch nochmal in den Shownotes. Falls die noch jemand nicht gehört hat und jetzt es noch nicht schnell genug schafft, die nachzuhören, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, vielleicht kurz als Intro ein, zwei, drei Worte zu dir. Wer bist du, was machst du und wie investierst du so?
Jo, also ich bin, wie schon gesagt, der Matthias. Ich investiere relativ riskant in Value Speculator mäßig, also eine Mischung aus der alten, kann man sagen, Warren Buffett Partnership, also oft sehr in Steep Value rein, aber auch halt so ein bisschen von Druckenmiller inspiriert bezüglich Shorts, ja, und halt eher spekulativ auf einen geringeren Zeitraum, also so 18 Monate bis 3 Jahre, ist so immer, wo ich hin will, bezüglich den Investieren. Und ja, das war's eigentlich so schon. Und 2022 hatte ich einen super Return mit 144,7%. Und 2023 habe ich das Ganze wieder fallen gelassen mit minus 74%. Weil ich mich einfach mit dem Shorts sozusagen verspekuliert habe. Und ja, ich habe halt nicht gedacht, dass es so extrem ist, weil immer wenn sozusagen die Fundamentaldaten bei den Longs sozusagen dir recht geben, dann freust du dich, auch wenn der Preis nicht unbedingt was macht. Aber in den Shorts ist halt das Problem, wenn dir die Fundamentaldaten dir recht geben, das Business nicht günstig ist, aber der Preis dann doch sich vervier- oder verfünffacht, dann stehst du halt ein bisschen dumm da. Und das war halt der Fall bei mir in 2023. Ja, ich habe Glück, dass meine Longs mich trotzdem ein bisschen rausgehauen haben. Also ich habe ja gesagt, mein Ziel ist es, sozusagen 30% CAGR jährlich zu machen. Mit meinem gesamten Portfolio bin ich jetzt weit davon entfernt. Aber mit meinen Longs only wäre ich jetzt bei 35%. Und mal schauen, ob ich das hoffentlich in 2024 mit den Longs wiederholen kann und mit den Shorts jetzt mit deutlich besserem Risikomanagement mich nicht mehr so verspekuliere wie vorher.
Ja, da bist du direkt schon mal in die Analyse übergegangen, finde ich großartig, da muss ich da gar nicht hin überleiten. Ganze 61% hast du mit deinen Longs gemacht, also da auf der Seite natürlich herzlichen Glückwunsch. Du hast gesagt, du hast dich bei den Shorts ein bisschen verspekuliert. Da ist wahrscheinlich so ein bisschen der Begriff gefallen. Ich meine, ich fand alles, was du im letzten Interview begründet hast bei deinen Shorts, sehr, sehr richtig. Und ich glaube auch fundamental würde dir bei vielen man dir immer noch recht geben. Aber es ist dann dieser Spruch gegriffen, irgendwie der Markt kann länger irrational bleiben, als man selber solvent.
ist das auch das Fazit, was du ziehst, oder was waren so ein bisschen die Gründe, warum dir die Shorts um die Ohren geflogen sind?
Also erstens habe ich sozusagen den Geldeinfluss unterschätzt, der was da gekommen ist, sozusagen durch diese regionale Bankkrise, die da in Amerika war, wo dann sozusagen das QE neu gestartet worden ist und auf einmal sehr viel Liquidität wieder im System war. Und zum Zweiten habe ich total sozusagen unterschätzt, wie stark diese Aktien, obwohl sie trotzdem schon überbewertet sind, doch nochmal steigen können. Und zum Dritten, wie schon gesagt, fundamental wurde mir oft recht gegeben vom Business her. Viele von den Aktien, die ich geschortet habe und deren Fundamentaldaten wurden immer schlechter über das Jahr, aber die Preise gingen noch hoch. Und das habe ich auch sehr persönlich genommen und habe dann auch sozusagen sehr emotional darauf reagiert, teilweise einfach dann zu große Positionen aufgebaut, um sozusagen das Geld wieder hereinzumachen, also so richtiges Revenge-Trading sozusagen begangen. Und das hat mich natürlich mega gekillt. Und das ist halt was sozusagen, wenn du long-only bist, dir weniger häufig passieren kann, wenn dir die Fundamentaldaten recht geben.
Wirst du dann in Zukunft jetzt mehr Long-Only machen, weniger Shorten, oder veränderst du beim Shorten, sag ich mal, deine Strategie, ziehst dir engere Limits, klarere, sag ich mal, Budgets, weil wenn man sich jetzt, sag ich mal, deine Long-Only-Portion anguckt, hättest du das Shorten ja in Anführungsstrichen fast gar nicht nötig, du könntest ja einfach nur den Long-Only-Teil spielen.
Ja, aber ich glaube, dass dadurch, dass ich sozusagen auf so Shorts mache, dass dadurch meine Longs only besser wären. Also ich glaube, wenn ich nicht shorten würde, wäre meine Long-Only-Strategie ein bisschen schlechter, weil ich mich nicht so viel Disziplin reingehen würde. Allerdings, eben wie schon gesagt, war das Risikomanagement absolut grauenhaft. Und ich habe mir da was von Bluecrest Capital jetzt abgeschaut, mit Michael Platt von den Hedge Fund Market Wizards. Und der hat es so eine Strategie, der gibt sozusagen am Anfang von jedem Jahr eine bestimmte Allokation zu jedem Manager. Und wenn er von dieser initialen Allokation 3% down ist, dann wird seine Allokation sozusagen halbiert, die was er verwalten kann. Und ich habe mir gedacht, ich mache dasselbe mit meinen Shorts. Das heißt, ich habe meine Allokation für dieses Jahr und wenn meine Shorts, also die Gesamtshorts 3% down sind von meinem Anfangskapital, halbiere ich sozusagen die Exposure. Und wenn sie über 5% down sind, dann ist sie auf komplett null. Also wäre das zweite Mal sozusagen 3% down, dann bist du auf komplett null und würde den Rest vom Jahr nicht mehr shorten.
Verstehe ich das richtig? Also wenn jetzt quasi der Short-Anteil, sag ich mal, 100%, 3%-Punkte weniger, dann auf 97% fällt? Oder wie ist quasi diese 3% zu verstehen? Auf was sind die bezogen?
Genau, auf das Gesamtportfolio. Also sagen wir mal, wenn ich jetzt 100.000 Portfolio-Kapital hätte und die Shorts würden jetzt 3% sozusagen dieses Portfolio vernichten, dann würde sich die Short-Exposure dann halbieren.
Okay, spannend. Ja. Ja, wo du auf jeden Fall richtig gelegen hast, das war Petrobras. Die haben doch einen sehr guten Lauf das Jahr gehabt und zudem auch noch die schön dicke Dividende ausgezahlt. Ist der Case damit für dich vollendet gewesen? Ist der vollendet? Ich meine, das Thema und ich sag mal, die Dividende ist ja weiterhin hoch. Oder hast du da jetzt readjustiert? Wie ging es auf der Geschichte weiter?
Also ich habe dann Anfang November angefangen sozusagen das zu cutten und bin jetzt komplett draußen und der Grund ist nicht der, dass es nicht mehr Value ist, also ich würde schon noch sagen, es wäre eine gute Allokation, aber erstens sehe ich in Hongkong und China deutlich mehr sozusagen Potenzial, auch für Firmen, die was jetzt qualitativ viel höher sind, und das zweite ist, dass Öl durch die sozusagen Krise im Mittleren Westen jetzt deutlich volatiler geworden ist. Das sieht man vielleicht nicht, weil Öl geht jetzt ein bisschen hoch und runter und im Gegensatz zu 2022 ist es doch weniger volatil, aber die Chance auf eine hohe Volatilität ist da und ich will sozusagen jetzt kein Bett machen auf rein den Ölpreis. Ich brauche immer ein bisschen mehr wie nur eine Sache.
Ja, das stimmt und ist insbesondere bei China natürlich ein besonderer Akkumulationspunkt. Wie steuerst du denn, wenn du jetzt sagst, dass du China als großes Ding siehst, wie steuerst du da dein Gesamtrisiko? Weil sollte da natürlich so eine China-Krise, was auch immer, passieren, wird das vermutlich, ja, wahrscheinlich nicht nur China, sondern auch Europa und Nordamerika krass treffen. Aber insbesondere natürlich China, Hongkong, Taiwan. Wie limitierst du das? Hast du da ein festes Budget, maximale Prozentgrenze gesetzt? Und wie gehst du da auf der Seite vor?
Also ich habe hier zwei Ansätze. Bezüglich Prozentgrenze habe ich jetzt nicht wirklich was. Ich kaufe halt je nachdem, wo ich die Opportunities sehe. Ich bin jetzt die 2625 Aktien sozusagen bei allen Finanzstatements durchgegangen. Ich habe jetzt hier 51, die noch übrig sind und durch die muss ich mich jetzt nochmal sozusagen im Detail buddeln. Aber bezüglich Risiko, es kommt immer drauf an, welches Risiko. Also es gibt ja Leute, die sagen, ja, wenn Taiwan halt sozusagen einwandert oder China in Taiwan einfällt und dann hier ein riesen Risiko entsteht und die ganzen Sanktionen kommen, deswegen investiere ich nicht in China. Und das Problem hierbei sehe ich bei dieser Logik, ist, dass fast alles von China abhängig ist. Also bezüglich Produktion, bezüglich Supply Chains, fast alles hat eine Berührung mit China. Das heißt, wenn wirklich harte Sanktionen hier kommen gegen China, dann kann man davon ausgehen, dass wahrscheinlich alle Revenues von allen Firmen 80-90% einbrechen werden und somit auch eine Krise es geben wird, die was wahrscheinlich ähnlich der großen Depression in den 30er Jahren sein wird. Das heißt, meiner Meinung nach ist dann wahrscheinlich der weltweite Stockmarket 90% down. Und wenn man halt kein Riesenportfolio jetzt hat, dann ist halt, wenn man sein Portfolio 90% down schraubt, wahrscheinlich das relativ schnell mit sozusagen den zukünftigen Einkünften aufgeholt. Das heißt, das Risiko Taiwan sozusagen wird angegriffen von China, mit dem beschäftige ich mich nicht wirklich, weil es ist einfach so ein Unknown und es hätte solche katastrophale weltweite Folgen, dass es einfach zu, dass man sich fragen muss, wieso halt man überhaupt Aktien, wenn man dieses Risiko sieht. Also selbst wenn man, sagen wir, jetzt ist man in Tech oder man hat Apple, ja, wieso hält man dann Apple? Weil die haben auch ihre Produktionen in China und Taiwan. Also das ist ein Riesenproblem. Allerdings,
man könnte ja einfach eine deutsche Vonovia oder was auch immer kaufen, dann wäre man jetzt nur in Deutschland exponiert, ne?
Natürlich, aber auch hier muss man halt dann bedenken, sozusagen, wer hält dann die Schulden von solchen Firmen? Rufen dann die Schulden, die das auf, weil sie sozusagen woanders ihre Problemzonen stopfen müssen. Das sind halt immer so Sachen, also ja, Vonovia ist vielleicht eher weniger risikoreich, aber eben wenn man wirklich, wirklich glaubt, dass China in Taiwan einwandert, dann finde ich es eher weniger gut, wenn man irgendein Exposure in irgendeiner Form zu internationalen Firmen hat. Das ist meine Meinung. Aber wo schon viele recht haben, sind sozusagen Regulationen. Und man muss sich bewusst sein, dass China natürlich deutlich mehr reguliert wie zum Beispiel die USA. Und hier umgehe ich das Risiko so, indem ich in Firmen investiere, die was doch einen sehr hohen Anteil haben an sozusagen ausländischen Geldern, die einfließen. Und indem ich zum Beispiel nicht in Industrien investiere, die ein sehr hohes Regulationsrisiko haben. Also zum Beispiel die Education-Firmen, also die sozusagen die Schulen und sowas, die sind extrem günstig. Die traden oft auf einmal EV to EBIT, zahlen 10-15% Dividenden, kaufen Aktien zurück. Aber das Problem ist, ich kann einfach nicht so einschätzen, wie hoch das Risiko ist bezüglich Regulationen hier. Und deshalb bleibe ich von denen weg.
Wurden die nicht sogar schon irgendwie krass kaputt reguliert? Also hier so New Oriental Education, meine ich mich mal grob zu erinnern, dass die halt von so einer Einschränkung von China ordentlich K.O. gemacht wurden.
Genau, es gab schon eine Regulation, aber das ist halt eine Sache, die wahrscheinlich nochmal reguliert wird.
Okay. Was wären denn so Beispiele für Sachen, die du halt spannend findest, wo das Geschäft zum Beispiel anders aufgestellt ist, dass es halt für dich interessant wäre?
Also zum Beispiel Tencent, obwohl die Gaming-Regulationen schon wahrscheinlich auch noch stärker werden. Tencent ist vor kurzem 15% gefallen an zusätzlichen Regulationen. Das Lustige ist, dass 15% ist weniger wie, also 15% des Aktienpreises ist gefallen, aber sie haben weniger als 15% Exposure zu chinesischen Gamern von ihren Earnings und Revenues. Andere Sachen sind zum Beispiel L'Occitane, glaube ich, heißt es. Das ist eine europäische Firma, auch sehr gern in Value Investor Circles gemocht. Die haben so Skincare und solche Sachen. Die halte ich jetzt noch nicht, aber die finde ich sehr interessant. Dann gibt es zum Beispiel Lion Rock Group, die haben auch knappe 70% außerhalb von China, ist so eine Druckerfirma. Und halt auch Firmen, die zum Beispiel hauptsächlich in Hongkong tätig sind, wie Café de Coral oder eine andere Firma, First Pacific Company, die ist zum Beispiel, ich glaube, in Indonesien oder in Thailand haben die fast ihr ganzes Investment und ihre Earnings und sind halt trotzdem extrem günstig wegen der sozusagen Negativität auf China und Hongkong-Markt generell.
Ja, L'Occitane, da gibt es ja auch gerade Gemunkele, dass BlackRock, nee, nicht BlackRock, Blackstone, die vielleicht sogar als Private Equity Buyout übernehmen will. Wäre auch interessant, da die Aktie hat kaum reagiert auf die Nachricht, glaube ich. Mal sehen, ob das passiert. Ist natürlich auch so eine Spekulationsgeschichte, wenn so eine Komponente jetzt nochmal dazukommt, die das Ganze vielleicht nochmal einschränkt.
An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar Thundernation. Da draußen gibt es viele Tech-Startups, die mit ihren innovativen Lösungen die wichtigsten Probleme unserer Zeit lösen. Wäre es nicht schön, wenn du dich als Investor an genau solchen Unternehmen beteiligen könntest? Genau da kommt Thundernation ins Spiel. Denn hier kannst du bereits ab 100 Euro in innovative, nachhaltige und impact-fokussierte Unternehmen investieren. Übrigens, Thundernation ist die einzige Crowdinvesting-Plattform in Deutschland, die von erfahrenen Venture-Capital-Investoren selbst geführt wird. Also profitiere von dieser Erfahrung und lege direkt los. Gehe dafür auf investor-stories.de/thundernation oder klicke auf den Link in den Shownotes. Und als Hörer des Investor Stories Podcast erhältst du abhängig vom Investitionsvolumen deines Investments einen Gutschein von bis zu 30 Euro. Weitere Infos dazu findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge.
Wie sieht es außerhalb von China bei dir aus? Was findest du da was spannend? Oder sag ich mal, wie guckst du dir gerade hauptsächlich China an? Oder sind da noch andere Märkte oder andere Branchen, die dir gerade so ein bisschen dich anlächeln?
Ich schaue mir hauptsächlich gerade China an, aber zum Beispiel in Japan habe ich schon länger Sumiseki Holdings gehalten. Das ist jetzt aber, wird langsam wirklich fairly valued. Das hat einen riesen sozusagen Anstieg. CGXN, über die weiß ich nicht, ob ich letztes Mal schon erwähnt habe. Aber die sind jetzt wieder sozusagen nicht recht teuer. Die habe ich verkauft, wie sie dann auf 700 gegangen sind. Und die Earnings, die letzten zwei Quartale, waren sehr gut. Und der Stock ist jetzt aber wieder auf so rund um 500 herunten und ist nicht so schlecht, meiner Meinung nach. Also CGXN heißen die. Die koreanische Firma Coupang finde ich auch sehr interessant, vor allem, weil die ihre Free Cashflows endlich mal im Griff haben. Und ich habe zwar kein Petrobras mehr, also nicht direkt, aber ich habe trotzdem noch ein sozusagen Brasilien-ETF, weil ich generell glaube, dass das ganz gut funktionieren wird. Und Glencore habe ich auch. Glencore hat von Trek, haben die Kohlemine übernommen für circa 3 bis 4 Mal EV to EBIT. Und der Stockpreis ist eigentlich ziemlich ein bisschen down. Aber die werden das ein Return of Investment von 40% pro Jahr circa drauf haben, was halt mega ist. Ja, und ich glaube, dass die auch hier ganz gut sozusagen laufen werden. Und eine bisschen risikoreichere Aktie ist Riley. Die ist, also die Firma an sich ist ein absoluter Desaster. Es gibt auch mehrere Short Reports von denen. Nur die Sache ist die haben 60% Short Interest und 60-70% Borrow-Rate auf Interactive Brokers. Und meiner Meinung nach ist jeder, der was sozusagen short dieses Ding gegangen ist, ist jetzt schon short dieses Ding. Und wenn hier sozusagen nur ein bisschen neutrale News rauskommen, dadurch, dass die Borrow-Rate so hoch sind und eben die sozusagen die Leute, die hier short sind, 70% im Jahr zahlen müssen, glaube ich, dass viele dann sozusagen raushüpfen, wenn sie sehen, dass das eben nicht so schnell auf Null geht. Das ist aber eher was ein bisschen Spekulatives. Sollte man nicht mehr wie 1% im Portfolio haben als Exposure. Und eine andere ganz interessante Geschichte finde ich SBSV, das ist Still Bane Water, glaube ich heißt der Name. Und das ist so ein Platinum- und Palladium-Mine in Südafrika hauptsächlich.
Ja, Südafrika hat ja auch gerade ihre politischen Spannungen, sage ich jetzt mal, mit Korruption und Dauerausfällen an Dingen. Sind sehr spannender Markt. Aber auch sehr, sehr traurig, sage ich mal, wie sich das Land in letzter Zeit entwickelt hat, von Korruption zerfressen, obwohl es eigentlich eine sehr, sehr gute Ausgangslage hatte, um auch wirtschaftlich sehr erfolgreich zu sein und so ein bisschen auch der Vorreiter in Afrika zu sein. Aber irgendwie scheinen sie diese Position jetzt doch ganz gut leider abgegeben zu haben. Vielleicht nochmal auf Glencoe kurz ist der Grund, weshalb Kohle weiterhin so aus ist, ist einfach dieses ESG, keiner hat mehr Bock auf Kohle und ist das deswegen zu erklären, dass man, sag ich mal, so ein Takeover machen kann und Glencoe selber halt auch vergleichsweise billig weiterhin ist?
Ja, das auf alle Fälle. Also ESG, damit fällst du halt bei mehr wie 70% von aller sozusagen institutional Investor schon mal durch, weil die so viel Kohle haben. Das war auch der Grund, wieso eben Tech sozusagen ihr Kohle verkauft haben, dass sie halt nur mehr sozusagen hauptsächlich Kupfer-Miner sind. Aber ja, also Glencoe hat gesagt, sie haben vor, dass sie sozusagen den Kohle-Part ein Spin-off machen im 2024. Wann das genau sein wird, weiß ich noch nicht. Aber wenn, würde ich wahrscheinlich nur den Kohleanteil behalten, weil eben die institutionellen Investor, denen gefällt das noch immer nicht. Und nur so mal als Vergleich, weil der Markt gerade auch ein bisschen verrückt spielt und eben sozusagen wieder alle Valuations gerade ja sozusagen im Himmel sind. Arm Holdings hat 148 Milliarden Market Cap, hat fast 100 Milliarden Market Cap sozusagen gewonnen in den letzten paar Tagen nach den Earnings. Und die haben in diesem Quartal 724 Millionen Adjusted Free Cashflow gemacht und genau dasselbe, genauso viel Adjusted Free Cashflow und zwar auf die Million genau, hat Peabody Energy gemacht und Peabody Energy hat 3 Milliarden Market Cap.
Oh, da muss man sich halt überlegen, ne? was hier die mehr Zukunftsvoraussetzung hat, wenn das Peabody für 1-2 Jahre aufrechterhalten kann, dann weiß man, was vielleicht sich mehr rentiert, auch wenn, sag ich mal, Arm immer natürlich im Long Run da das Wunschdenken hersteckt. Aber ja, klar, der Fear and Greed Index, der steht ganz klar aktuell auf Greed.
Ich glaube, dass wir sozusagen mittlerweile auf Extreme Greed sind. Aber ja, es ist halt eben, ich habe nicht geglaubt, dass die Blase so lange geht. Jetzt sind wir auf 79 von 100. Komm schon, Markt, wir können 100 schaffen. Aber ja, es ist halt teilweise wirklich extrem eben, wie der Keynes gesagt hat, the market can stay irrational longer than you can stay solvent. Und ich habe wirklich nicht geglaubt, dass diese Blase sozusagen hier sich so aufbäuscht wieder.
Wie positionierst du dann, also ich gehe mal davon aus, dass dich das natürlich in den Shortfingern reizt. Wie positionierst du dich dagegen? Hast du da versucht, was relativ Breites oder gehst du halt wirklich nur auf die sicheren Frauds oder irgendwelche Geschichten, sag ich mal, die wirklich extrem highly valued ist? Wie schaust du dir das von der Seite heraus an?
Also aktuell habe ich so einen breiten Basket Case. Also da sind zum Beispiel MongoDB ist da drinnen, Palantir ist da drinnen, Arm nicht, weil die haben zu niedrigen Float. Sozusagen, ich habe einen relativ hohen Basket, die sind fast alle mit so 0,5-1% gewichtet. Und hiergegen habe ich sozusagen ein Nasdaq ETF sozusagen als Long, sozusagen als Exposure Minimizer. dass man sozusagen hier den Markt rausnimmt und wirklich die Business Fundamentals dann hat.
Obwohl ja so ein Nasdaq Long ist ja fast eher mehr so ein, wenn du das so spielst mit Long Short, ist das ja fast eher eine Wette, dass die Magnificent Seven besser performen als diese Hype-Tech-Werte, sage ich mal.
Ja, und ich glaube, das wird auch wahrscheinlich der Fall sein. Auch wenn ich glaube, dass die Magnificent Seven wahrscheinlich über die nächsten 10 Jahre weniger gut performen, wie es die Aktienpreise aktuell sozusagen uns zu verlauten haben. Aber man kann halt sozusagen immer nur als Value Investor wirklich das kaufen, was man halt günstig findet und wo man halt eben das Potenzial sieht, dass man 15-20% im Jahr machen kann. Und aktuell finde ich es relativ schwierig im amerikanischen Markt, weil halt da wirklich aktuell der Hype ist und sehr viele auch Value-Investments oder Value-Aktien, die ich günstig gefunden habe oder noch okay gefunden habe, auch schon einen ziemlichen Run hatte.
Ja, tatsächlich bin ich der gleichen Ansicht. Im Europaraum oder noch mehr in einem Emerging Markets findet man viel eher Sachen, die spannend aussehen, während ja, selbst die guten oder günstigen Sachen in Amerika-Raum, da muss man schon auch, sag ich mal, sehr von der Qualität überzeugt sein, weil es rein vom Value Case eher schwieriger wird. Und wenn sie halt abgrundtief billig sind, dann häufig auch aus einem sehr, sehr guten Grund. Siehst du auch so eine Diskrepanz zwischen den Magnificent Seven? Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, zum Beispiel eine Google, die sind im Vergleich zu den anderen eher günstig bewertet, sag ich mal, haben einen sehr hohen Free Cashflow, dafür nur irgendwie ein 20er KGV, sag ich jetzt mal Pi mal Daumen. Sag ich mal, trotzdem noch eine ganz gute Wachstumsrate im Vergleich zu einer Apple, die eigentlich fast gar nicht mehr wächst, zwar auch einen sehr hohen Cashflow haben, aber ein enormes China-Risiko plus, halt überhaupt nicht mehr krass wachsen. Also der Earnings-Rose, der kommt ja gefühlt eigentlich nur noch von den Aktienrückkäufen.
Also ich sehe da hier eine extreme sozusagen Spaltung. Also zum einen haben wir natürlich Nvidia, die Earnings sind natürlich absolut top, davon kann man ja auch nicht bestreiten. Die Sache ist halt, die sind halt Grafikkarten. Das heißt, die kauft man ja nicht nur einmal und dann kauft man jedes Jahr neue, sondern die hält man dann ja als Firma sozusagen mehrere Jahre. Und man kann ja mehrere Jahre damit auch was anfangen. Das heißt, ja, Nvidia ist sozusagen, wenn man nur auf nächstes Jahr Earnings schaut oder dieses Jahr Earnings, vielleicht fair bewertet. Wenn man aber jetzt sagt, eben es sind Grafikkarten und es ist relativ zyklisch, ist es extrem hoch bewertet. Ebenso wie Apple, die neben dem ganzen China-Risiko auch eben jetzt sozusagen die EU im Nacken haben, dass sie hier ein weitere App-Stores oder Apps erlauben, ohne App-Stores installiert zu werden, wo Apple dann gesagt hat, ja, das erlauben wir, aber wir wollen trotzdem 27% sozusagen aller Transaktionen und sozusagen eine Installationsgebühr auch noch drauf haben. Und ich glaube, das wird ihnen so nicht angehen. Ich glaube, da kommt noch einiges an Regulationen von der EU bezüglich Apple und für das ist es halt extrem teuer. Und hingegen, wie du schon gesagt hast, angesprochen hast, Google ist, finde ich, nicht unbedingt teuer. Alle sagen halt, das ist AI wird sozusagen Google sozusagen hindern, aber YouTube läuft super bei dem, auch wenn es wirklich schon viel Werbung ist, aber jetzt mit YouTube Premium auch. Und ich habe dann das Gemini, das neue, sozusagen der neuen AI Assistant ausprobiert von Google und der ist, finde ich, meiner Meinung nach schon besser wie der GPT-4 von OpenAI. Und andererseits haben wir auch noch Amazon, die ich aktuell ziemlich fairly valued finde. Also die finde ich nie weder teuer noch billig. Also ja, eben hier hat man schon eine ziemliche Spaltung. Und Tesla, die noch in der Magnificent Seven ist, aber nicht mehr lange, glaube ich. Weil die hatten 4% Revenue Growth dieses Quartal. Also letztes Quartal. Und jetzt hat der Musk sozusagen wieder angekündigt, dass wieder Preis-Insensitives kommen und dann wären wir jetzt bei Negativ-Growths in Q1 und wenn es halt wie eine Autofirma bewertet wird, dann geht halt der Stockpreis ziemlich nach unten. Also nur so als Beispiel, Toyota hat 24% Revenue-Growth gehabt, also natürlich auf Japanese Yen, sind halt irgendwie so 12-13%, wenn du es auf USD-Basis nimmst, aber trotzdem deutlich höhere Growth. Und wenn man die Valuation von Toyota auf Tesla anwenden würde, dann wären die halt bei $25 pro Share.
Aber, wann kommen denn die Robotaxis? Das ist doch der eigentliche Treiber.
Ja, da muss man sagen, Mercedes hat sozusagen L3, also Level 3, schon auf den Straßen und regulativ auch erlaubt. Waymo hat wirkliche Robotaxis-Rennen. Ich frage halt immer dann die Bullen, ja, wo sind denn die halt?
Die kommen bald.
Ja, seit 2017, nächstes Jahr.
Genau, genau. Ja, das ist tatsächlich das Interessante. Ja, wahrscheinlich, vielleicht zieht jetzt ja Broadcom, sind jetzt ja in den Top 10 Aktien weltweit vom Market Cap. Damals, ich erinnere mich noch, habe ich sie als Value-Pick gekauft. Sie haben noch über 6% Dividendenrendite gezahlt. Zwar auch immer mit einem guten Leverage unterwegs gewesen, aber mittlerweile, dadurch, dass sie bewertet werden, jetzt auch wie eine AI-Sportskanone, hat das mir als Altaktionär umso mehr Spaß gemacht. Aber das ist jetzt die Frage, wie lange kann auch eine Broadcom das halten und, sag ich mal, wie lange ist deren Runway? Sie haben jetzt nicht nur Chips, sondern halt auch so ein bisschen Software und sag ich mal, auch häufiger nachgefragte Software für generell diesen Datencenter-Ausbau. Aber es ist natürlich auch so eine zyklische Geschichte von der Grundidee wie in Nvidia, wenn jetzt, sage ich mal, auf einmal viel Krams bestellt wird für den AI-Zeug, dann ist er natürlich erstmal verbaut und dann muss halt die Nachfrage schon krass wachsen, dass sie halt kontinuierlich so solche Mengen absetzen können.
Ja, auf alle Fälle, wobei Broadcom hat ja zumindest mit VMware und ein paar anderen Produkten sozusagen ein bisschen einen Moat, auch wenn der wahrscheinlich über längere Zeit nicht halten wird. Aber zum Beispiel ganz lustig finde ich hier Supermicrocomputer, die jetzt auch extrem gestiegen sind durch diesen AI-Hype. Und die stellen halt einfach Server-Hardware zur Verfügung. Also sie sind im März 2023 waren sie auf $110, jetzt sind sie auf $790 pro Share und sind jetzt auf 4,5 Price-to-Sales, wo sie historisch auf 0,5 Price-to-Sales ist. Also so, das sind halt eben so ein hardware-technischer Anbieter von Servern und da gibt's halt wirklich nicht wirklich einen Mode, der was zu sprechen ist. Und da merkt man halt dann schon, also wenn so Firmen sozusagen so extrem hohe Valuations haben, obwohl hier kein Mode da ist, dann muss man sich immer überlegen, ob es nicht vielleicht ein bisschen gefährlich ist, in dieses AI zu investieren. Ich bin ganz der Meinung, dass AI wahrscheinlich wie das Internet auch unser aller Leben sozusagen verändert wird. Aber ich glaube es auch, dass wie halt zur Dotcom-Blase auch, dass das wahrscheinlich erst wirklich in 15 Jahren passieren wird.
Hättest du da irgendeinen spannenden Call, gerade jetzt auch mit deinem IT-Hintergrund, würdest du sagen, das ist jetzt eine Firma, die krass von AI profitiert, aber halt nicht so gesehen wird? Oder sollte man aktuell dem Thema eher fernbleiben, weil es dann doch eher so ein halt ein Hype-Thema ist und man sich damit leicht die Finger verbrennen könnte.
Also ich finde halt ähnlich wie die Dotcom-Blase, das große Problem hier ist, dass sozusagen die größten Kunden von AI sind andere Tech- und AI-Firmen. Das heißt, ähnlich wie halt in der Dotcom-Blase ist es ein bisschen, kann man fast sagen, inzestiös, wo sich sozusagen jeder kauft von einem anderen die Revenues ein hier und die Sachen halt ein. Also zum Beispiel wie Meta und Microsoft kaufen die Nvidia-Chips und hingegen Nvidia kauft wahrscheinlich ihre Office-Software und sowas von Microsoft. Das heißt, wenn Microsoft mehr Nvidia-Chips kauft, stellt Nvidia mehr Leute ein, wo sie dann mehr Microsoft-Sachen kaufen. Also das ist halt ein bisschen sozusagen ineinander verschachtelt. Und hier würde ich einfach warten, bis es den Crash gibt. Sie haben extrem hohe Bewertungen, das weiß man nicht, wie hoch das gehen kann. Also es kann gut sein, dass Nvidia wahrscheinlich oder vielleicht sogar die wertvollste Aktie der Welt wird im nächsten Jahr. Das weiß man ja nicht. Solche Bubbles können immer länger laufen, wie man eigentlich glaubt. Aber ich würde dann einfach warten, sozusagen, bis halt sozusagen wirklich ein paar große Bankrotte es in diesem Bereich gibt und sich dann schauen, wer steht jetzt gut da und wer nicht. Und die Bankrotte kommen immer, das ist historisch immer, nach jeder Blase hat es hier große Bankrotte gegeben, also zum Beispiel auch nach Dotcom, natürlich mit den AOL Warner Brothers und auch Nortel zum Beispiel in Kanada und das kommt sicher wahrscheinlich auch in diesem Bereich.
Ja, das stimmt, da Mal gespannt, wie lange es weitergeht und wie es sich weiterentwickelt. Eine Aktie, die du auch mal in deinem Substack erwähnt hast, der natürlich auch in den Shownotes verlinkt ist an dieser Stelle, unbedingt mal auschecken, ist Rubis. Und das fand ich ganz witzig, weil da habe ich sogar mal on-field Due Diligence gemacht. Magst du mal kurz erzählen, was die machen und ob du die immer noch in deinem Portfolio hast und was daran spannend ist?
Ja, also Rubis ist halt so ein Infrastrukturprovider für Energie. Also die sind hauptsächlich auf karibischen Inseln unterwegs und ja, geben sozusagen diesen Inseln die Energie, haben hier ein sehr großes Monopol, weil halt die für die solche Supermajors wie zum Beispiel Exxon ist das einfach nicht interessant, hier die Infrastruktur zu stellen. Wieso ich die interessant finde? Ganz einfach. Es bietet sozusagen eine Exposure in dem Market an, wo man relativ selten ist. Also so Karibik oder sowas ist halt sehr schwierig, irgendwie Exposure zu bekommen. Zusätzlich hat es sozusagen ein bisschen Exposure zu Energie. Also wenn die Energie steigt und die Ölpreise steigen, dann ist es auch hier gut. Allerdings mit dem Disclaimer, dass es besser ist, wenn Öl sehr volatil ist. Weil natürlich die mit den Preisen, dadurch, dass sie das Monopol haben, nicht sofort nachziehen müssen. Und sie sind extrem günstig. Also sie zahlen 9%, fast 9% Dividende. Sie sind unter einem Price to Book. Also wirklich eine günstige Aktie. Und die, ich halte sie, glaube ich, noch immer. Einen Moment, ich schaue dir kurz. Ich habe in letzter Zeit so viele so wirkliche Value-Stocks in meinem Portfolio. Ja, die habe ich noch immer, ja. Mit 1,5% gewichtet. Ich habe eben einige solche Value-Stocks, die mir ein bisschen anderen Exposure geben als das, wie schon gesagt, China und Miners.
Ja, witzig, weil ich war nämlich, als ich das letzte Jahr Workation gemacht hatte auf den karibischen Inseln Guadeloupe, Martinique und Dominica, und da sind natürlich die Rubis-Tankstellen allgegenwärtig, teilweise witzigerweise mit einem anderen Namen, je nachdem, auf welcher Insel man ist. Finde ich auch witzig, dass die auf den französischen anders heißen als auf den britischen Inseln. Gut, so ist das halt. Und ja, da kann man auch sehr schön diese Einheitspreise sehen, weil die sind nämlich pro Insel halt festgeschrieben und werden nur einmal pro Monat, glaube ich, angepasst. Ist auf jeden Fall schöne Preissicherheit, weil egal wo du tankst, du weißt, du kriegst den in Anführungsstrichen für diese Insel fairen Preis. Und weiß natürlich aber auch, wie abhängig man das ist, weil man tankt halt auch in der Regel immer bei Rubis, beziehungsweise die haben halt auch den einzigen Plant da auf der einen Insel, womit sie das Öl verarbeiten für die Karibik. Oder für, sag ich mal, die paar Inseln, die sie da beliefern. Das ist ein spannender Case. Und zudem hat man damit natürlich auch ein Afrika-Exposure, wo ja, sag ich mal, auch ein Infrastrukturplay, also wenn irgendwas in Afrika gemacht werden muss, dann ist das Infrastruktur und sie bauen halt hier Bitumen, heißt das Bauen, herstellen Bitumen für Infrastruktur in Afrika. Das ist natürlich auch eine Sache, die man, sag ich jetzt mal, nicht im Standardmarkt so mit abgebildet bekommen. Insofern fand ich es ganz cool, dass du es auch drin hast und fand es auch witzig, dass ich es wiedererkannt habe.
Ja, es ist sicher ein spannender Name, also ganz interessant.
Aber natürlich auch von der Struktur so ein bisschen was anderes. Ist so eine französische Kommanditgesellschaft auf Aktien. Die Familie hält da noch die Hauptstimmrechte und man selber hat als Aktionär nichts zu sagen. Das ist jetzt als kleinster Aktionär sowieso egal, aber sollte man halt wissen, dass man da eigentlich eine Familie mit drin hat, die das Sagen hat.
Bezüglich dem sozusagen Stimmrechten, das finde ich einfach, das kommt dann ganz auf die Valuation drauf an. Also zum Beispiel bei Meta hat man ja eigentlich als sozusagen Aktionär auch keine Stimmrechte, aber die haben halt eine komplett andere Valuation. Oder zum Beispiel bei Petrobras hat man effizient auch keine Stimmrechte, weil halt sozusagen das brasilianische die Regierung hier natürlich alles in der Hand hat. Je nach Bewertung ist es halt, finde ich, wichtig oder nicht wichtig, ob man jetzt Stimmrechte hat oder nicht.
Ja, hast du da so eine Pauschalgeschichte, was du sagen würdest, was muss so ein Abschlag für dich sein, damit das in der Bewertung sich widerspiegelt? Oder guckst du, ist das so ein Case-by-Case, dass du da dich wohlfühlen mit müsstest, je nachdem?
Es ist natürlich Case-by-Case, aber ich würde schon gern also so 10% mit Buybacks oder Dividends würde ich jetzt schon gerne sozusagen da sehen, wenn ich in sowas investiere, wo ich halt wirklich sozusagen absolut keine Stimmrechte habe.
Ja, und dabei ist ja, hilft ja auch, sag ich mal, ein Track Record, weil das Spannende bei Rubis ist halt auch, dass einer der wenigen Dividendenaristokraten tatsächlich von Europa, das heißt, die 9% Dividende, die sie da ausschütten, die werden auch hoffentlich weitergezahlt, sollten die jetzt hier nicht in großes Straucheln kommen. Und das hilft natürlich auch, dass man, selbst wenn da eigentlich nichts passiert, vom Wert her kriegt man auf jeden Fall sein Cashflow durch die Dividende.
Ja, finde ich auf alle Fälle lustig, weil es trotzdem in sehr wenig ETFs wirklich abgebildet ist, obwohl es eben ein Dividend-Aristokrat ist, eben weil der Market Cap, glaube ich, bei 2,5 Millionen so rumliegt.
Milliarden meinst du wahrscheinlich, ne?
Milliarden, ja.
Ja, wirklich spannend, und ich glaube, wir haben jetzt auch schon einen ganz, ganz guten Ritt durch verschiedenste Themen mitgemacht. Hast du auf jeden Fall noch eine Topic im Gepäck, die wir nicht gecovert haben, die aber auf jeden Fall spannend ist, deiner Ansicht, oder irgendwas, was in den Märkten so passiert ist, oder Learnings aus dem letzten Jahr, wo du meinst, wir müssten da nochmal drüber reden?
Auf alle Fälle würde ich sozusagen jeden an die Hand legen, dass man sich hier die Hongkong ansieht. Also das finde ich wirklich, es gibt genug Firmen, die sozusagen nicht wirklich von China hier abhängig sind oder nur 10-15% Exposure haben. Und die sind halt so günstig. Also hier hat man wirklich oft dreimal EV to EBITDA für extrem gute Firmen, 10 times EV to EBITDA für zum Beispiel Tencent. Und man darf nicht vergessen, Tencent hat zum Beispiel 40% von Epic Games, also die haben Fortnite, denen gehört Riot Games, denen gehört League of Legends. Also wirklich, ja, chinesische Aktien sind sehr günstig. Und ich glaube, dass die nächsten paar Jahre wahrscheinlich sehr gut laufen werden, vor allem, weil halt einfach so extrem viel Pessimismus hier sind. Und es gibt einfach auch genügend Firmen, die 10% Dividenden dir zahlen im Jahr. Also wenn man sozusagen jetzt nicht auf sowas wie Tencent kaufen will, dann gibt es genug Firmen, die was relativ stabil sind und hier einfach die 10% ausschütten.
Wie gehst du da bei der Recherche vor? Weil ich habe das Problem jetzt, finde ich immer bei Hongkong-Aktien, wenn es jetzt halt nicht gerade so eine Tencent ist, dann ist das Investor Relations teilweise auch so ein bisschen, naja, ausbaufähig. Häufig ist die Seite, sieht aus, als ob sie noch von vor 20 Jahren ist. Viele Sachen sind noch auf Chinesisch. Klar, es gibt einen englischen Report, aber es gibt doch auch immer viele Dokumente, die mit vollgehauen mit chinesischen Zeichen sind. Wie navigierst du dich da durch und stellst fest, ob das jetzt, sage ich mal, auch ein solider Titel ist oder ob das, sage ich mal, auch ein bisschen weiter davon entfernt ist, ein solider Titel zu sein?
Also es gibt natürlich deutlich, also sehr, sehr viele dodgy Titel, die was auch ein bisschen Fraud halten. Auf eine Sache soll man es auf alle Fälle schauen, das sind die Related Party Transactions, also sozusagen wie vermieten oder kaufen die ihre Sachen. Oft sieht man hier, wo Red Flags sind, und natürlich sozusagen haben die dich diluted in den letzten paar Jahren, haben die Aktien zurückgekauft, wie stabil ist die Dividende, und vor allem schauen, fast alle geben hier eine Guidance in Hongkong, also das ist ja in habe ich irgendwie das Gefühl, es geben mehr in Hongkong eine Guidance wie in den USA, und hier auch schauen einfach, war das Management richtig? Das ist eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Indikator.
Sehr cool. Dann auch direkt den Praxistipp mit im Gepäck. Vielen Dank für den spannenden Einblick und die Erfahrungen, Einsichten etc., die du mit uns geteilt hast, und auch die spannenden Aktien. Das Ganze war natürlich keine Anlageberatung, sondern lediglich Einblick in Matthias' Gedanken und meine Gedanken. Macht euch eure eigenen Gedanken, lasst euch davon inspirieren und immer gute eigene Due Diligence machen. Alle Details zu Matthias sind natürlich in den Shownotes verlinkt. Unbedingt auf jeden Fall mal auschecken. Immer wenn der Matthias was schreibt, finde ich sehr, sehr gut, ein Substack oder auch mal durchaus etwas sarkastische Kommentare auf Twitter auch immer ganz amüsant, oder wie es jetzt ja heißt, X. Genau, dann, wenn ihr noch mehr hören wollt von solchem Rambling, ich probiere mich ja gerade so ein bisschen formattechnisch aus, unbedingt Feedback geben, schreibt mir gerne in die Kommentare bei Spotify, Bewertung bei iTunes oder bei eine E-Mail übers Kontaktformular auf der Webseite findet ihr es auch. Und gebt mir bitte ein bisschen Feedback, ob euch dieses Format gefällt, denn dann würde ich das im Zweifel öfters machen mit spannenden Investoren, einfach mal ein bisschen über die Börse rambeln, ein bisschen über Werte sprechen, aber auch generell Marktdynamiken. Ja, soweit, so gut. Vielen Dank, Matthias. Und das letzte Wort des Podcasts überlasse ich dir.
Jo, danke schön. Ja, eben, ihr könnt mich finden auf Substack, ist Reus, reus.substack.com. Auf Twitter ist es InvestReus. Eine Warnung, auf Twitter bin ich hauptsächlich sarkastisch. Wenn ihr einfach ein bisschen was Ernsteres haben wollt, hauptsächlich den Substack. Und danke, Tim, für die Einladung.
Ja, hat wieder viel Spaß gemacht. Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.